Wir kehren zurück zu unserer Predigtreihe durch das Evangelium nach Lukas. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 18. Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 18. Wir lesen miteinander die Verse 18 bis 30. Bis Vers 27, Entschuldigung. Dort heißt es in Gottes heiligem Wort. Und es fragte ihn ein Oberster und sprach: Guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, ehre deinen Vater und die Mutter. Er aber sprach: Dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Als aber Jesus dies hörte, sprach er zu ihm: Eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast, und verteile den Erlös an die Armen. Und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben, und komm, folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, sprach er: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Es sprachen aber die, die es hörten: Aber wer kann dann gerettet werden? Er aber sprach: Was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Amen. Lasst uns beten. Unser großer und herrlicher Gott, du und du allein bist gut. Und so bist du sehr zu loben. Und wir wollen dir alle Ehre geben. Und wir bitten dich, erweise auch jetzt deine Güte uns gegenüber, darin, dass du uns erweist und erweist in deinem heiligen Wort und dass jeder, der uns zuhört, Herr, deine Güte erfährt, dass ein jeder hineingehen möge in dein Königreich. Herr, du allein kannst es möglich machen. Und darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Nehmt gerne Platz. Alles, was in Gottes Wort steht, ist wichtig. Aber wenn eine Sache dreimal in der Bibel wiederholt wird, kannst du dir sicher sein, dass sie besonders wichtig ist. Diese Begebenheit hier zwischen Christus und dem reichen Obersten wird dreimal berichtet. In Matthäus, Markus und Lukas. Und darum sollten wir ganz genau zuhören. Und hier steckt so viel drinne. Der Puritaner Thomas Manton hat 15 Predigten gehalten über diesen Abschnitt. Das habe ich nicht vor. Ich möchte eine Predigt halten. Aber hier ist so viel drin, dass wir wirklich zuhören müssen und uns prüfen müssen im Lichte dieser Stelle. Lasst mich aber damit beginnen, dass wir diese Begebenheit gar nicht richtig verstehen können, wenn wir sie aus dem Kontext reißen. Das bedeutet, wir müssen beachten, was der Zusammenhang ist. Wir müssen beachten, worum es zuvor ging. Erinnert ihr euch noch? Schon etwas her. Vers 9. Christus spricht dort zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Christus sprach dieses Gleichnis von dem Pharisäer und dem Zöllner. Also hier geht es um jemanden, um den Pharisäer, der hoch angesehen war, der hoch von sich selbst dachte, ein Pharisäer, der vor Gott erscheint, aber nur um sich selbst zu erhöhen, nur um sich selbst darzustellen, was er geleistet hat. Also wir sehen dort nichts als selbstgefällige Selbstbeweihräucherung, Selbstanbetung und Eigenlob, statt Gottes Anbetung und Gotteslob. Im Gegensatz dazu der Zöllner, der seine eigene Unwürdigkeit und Sündhaftigkeit erkennt und sich darum demütigt und erniedrigt vor Gott. Er bekannte vor Gott, dass er ein unwürdiger Sünder ist. und fleht darum zu Gott um sühnende Gnade. Sei mir, dem Sünder, ein Sühnender, wörtlich. Sei mir, dem Sünder, gnädig. Und dieser ging gerecht nach Haus. Christus sagt, Vers 14, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Also dies ist die Lektion. Erhebe dich vor Gott, denke groß von dir, meine, du bist würdig, du hast etwas geleistet, du bist gut und Gott müsste dich belohnen. Gott wird dich erniedrigen. Du wirst nichts empfangen, denn Gott hasst Stolz. So heißt es in Sprüche 16, Vers 5, ein Greuel für den Herrn ist jeder Hochmütige. Die Hand drauf, er bleibt nicht ungestraft. Gott straft einen jeden Hochmütigen. Darum sagt auch Petrus in 1. Petrus 5, Vers 5, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Also erniedrige dich selbst, erkenne, wie unwürdig und schuldig und bedürftig du bist. Komm als Bettler, suche seine Gnade und er wird dich erhöhen aus dem Staub. Und du wirst seine Gnade finden. Und das war die Lektion von diesem Gleichnis. Aber gleich danach kam diese Stelle, wo die Menschen Kinder zu Jesus bringen wollen. Und die Jünger dachten, wer sind die schon? Die sind unwichtig. Jesus wird sie doch nicht willkommen heißen, diese kleinen, unwichtigen Kinder. Und Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Er schenkt ihnen Beachtung, diesen kleinen, diesen geringen, diesen unbedeutenden. Lass die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annehmen wird wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Also genau dieselbe Lektion wieder. Denn die Kinder kommen doch nicht und wollen von Jesus gesegnet werden, indem sie sagen, Jesus, schau mal, was ich geleistet habe. Hier ist mein geistlicher Lebenslauf, meine guten Taten, meine Verdienste, meine Stellung. Nein, so ein Kind hat nichts geleistet und kommt einfach als kleines, unbedeutendes, geringes Wesen und empfängt einfach ganz unverdient Segen von Christus. Und so müssen wir kommen. Sonst werden wir nicht hineinkommen in das Reich Gottes. Wir müssen demütig kommen. Es gibt kein Hineinkommen in das ewige Königreich, in das Königreich der Himmel, in das Königreich Gottes für stolze Menschen, die denken, dass sie gut sind und es verdienen, die sich selbst erhöhen, die glauben, sie werden in die höchsten Höhen erhöht werden, in das Himmelreich, sie werden in die tiefsten Tiefen hinabgeworfen. Und genau das ist im Grunde auch die Lektion unseres heutigen Textes. Im Grunde wollen wir uns zwei Wahrheiten anschauen, nämlich erstens, Gott allein ist gut und zweitens, Gott allein rettet. Gott allein ist gut und Gott allein rettet. Schauen wir zunächst, Gott allein ist gut, Vers 18. Es fragte ihn ein Oberster und sprach, guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Das ist an sich erstmal etwas Erstaunliches, was wir hier hören, dass ein Mensch sich überhaupt mit dieser Frage beschäftigt, dass er sich ernsthaft damit beschäftigt, wie kann ich ewiges Leben erben? Das allein ist eine erstaunliche Tatsache, denn wie viele Menschen tun das? Wie viele Menschen beschäftigen sich mit dieser Frage, wie es weitergeht nach diesem Leben auf Erden? Und noch erstaunlicher macht es die Tatsache, dass dieser Mann nicht irgendwer war, sondern ein Oberster. Und fügen wir all die Informationen zusammen, die wir aus den Evangelien haben, dann können wir sagen, er war ein Junger, ein sehr reicher Mann, der ein Führer war unter dem Volk. Also mit viel Ansehen, mit viel Macht, mit viel Einfluss und viel Vermögen. Und das macht es umso erstaunlicher, dass er sich Gedanken macht über das Leben nach dem Tod. Denn obwohl er jetzt hier, im Hier und Jetzt, doch alles hat, solch einen Wohlstand, macht er sich ernsthaft Gedanken über diese Frage. Und das Erstaunliche ist auch, er kommt mit dieser Frage zu Jesus. Denn so viele Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen, kommen nicht zu Jesus, wo sie wahre Antworten finden, sondern suchen irgendwo. Aber dieser Mann kommt. Er sagt, guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Und man mag sich fragen, hat dieser Mann das ernst gemeint? Also hat ihn diese Frage wirklich bewegt? Nun, Tatsächlich wird uns das noch deutlicher berichtet in Markus. Da heißt es doch in Markus 10, Vers 17, und als er auf dem Weg hinausging, lief einer herbei und fiel vor ihm auf die Knie und fragte, guter Lehrer, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? Nun, dieser Mann meint es tatsächlich ernst. Er hatte alles und war dennoch verzweifelt. Irgendwie merkte er, es fehlt ihm etwas. Er hat zwar ausgesorgt für das Leben auf Erden, aber da war diese nagende Ungewissheit in ihm in Bezug auf das ewige Leben. Als reicher und vermögender Mann rennt er auf Christus zu und fällt zu seinen Füßen. Nun ist es erstaunlich, denn wir sehen hier, was alles passieren kann in dem Leben eines Menschen, ohne dass er gerettet ist. Also da kann ein ernsthaftes Fragen sein nach dem ewigen Leben. Auch ein Lernen wollen von Jesus, dass man sogar zu ihm kommt. Ein verzweifeltes Niederfallen vor Jesus. Und doch hören wir nicht, dass er in das Reich Gottes eingegangen ist. Und an dieser Stelle war er ganz sicher nicht eingegangen. Seht ihr, was passieren kann im Leben eines Menschen? Was äußerlich alles da sein kann und dennoch ist es keine wahre Bekehrung? Denn etwas Entscheidendes fehlt diesem jungen Mann. Und hast du schon das Problem entdeckt, schon in seiner Frage, wie er sie stellt? Er sagt, guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Was muss ich getan haben? Nun, auch die Menschen zu Pfingsten, als Petrus predigte und es drang ihnen ins Herz, auch sie fragen, was sollen wir tun, Brüder? Aber seine Frage hier offenbart das Problem in seinem Herzen. Er fragt im Grunde, was muss ich Gutes geleistet haben, damit ich diese gute Gabe des ewigen Lebens empfange? Er spricht zwar von Erben und Erben ist eigentlich etwas, wofür man nicht arbeitet, sondern was man empfängt, weil jemand anderes für einen gearbeitet hat. Aber er fragt dennoch, was muss ich getan haben? Was muss ich für gute Werke geleistet haben? Wie kann ich es mir verdienen, dass ich so gut bin, dass ich die gute Gabe des ewigen Lebens empfange? Verstehst du, wie er denkt? Und daher kommt auch seine Verzweiflung. Denn woher sollst du wissen, ob du jemals genug Gutes geleistet hast? Er fragt sich, was muss ich noch tun? Gibt es noch etwas, was ich irgendwie geleistet haben muss? Diese Ungewissheit plagt ihn. Das Traurige ist, dass vielleicht manche hier in unserer Mitte, vielleicht auch du, ein ganz ähnliches Denken haben. Dass sie sich ständig fragen, was ich hier leiste, reicht das? Dann muss ich noch mehr tun. Muss ich noch etwas hinzufügen. Sodass ich dann endlich würdig bin, dass Gott mich annimmt und mir das ewige Leben schenkt. Verstehst du nicht, wie falsch, wie vollkommen falsch dieses Denken ist? Als würde es auf deine Leistung ankommen? Christus zeigt ihm das auf. Vers 19. Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Warum sagt Christus das? Wollte er damit sagen, dass er selbst nicht gut ist? Dass er selbst nicht Gott ist? Möchte er damit sagen, dass er selbst ein Sünder ist wie alle anderen Menschen? Nein, das sei ferne, auf keinen Fall. Christus ist ja der Gott-Mensch, der Vollkommene ohne Fehl und Tadel, ohne Sünde. Wir wissen das durch hunderte andere Stellen. Aber warum reagiert Christus dann so? Nun, weil das wohl die wichtigste Lektion für diesen Mann ist, die er überhaupt bekommen kann. Denn mit dieser einen Aussage zerstört Christus sein gesamtes falsches Denksystem von diesem jungen Mann. Denn er sagt zu ihm, niemand ist gut als nur einer Gott. Verstehst du, wie das alles zerstört von seinem ganzen Denken, wenn er es zu Herzen nehmen würde? Also kein Mensch ist gut, kein Rabbi, kein Lehrer. Er spricht Christus hier als guter Lehrer an. Nun nicht, weil er erkannt hat, dass Jesus tatsächlich der eine Gute ist, der Sohn Gottes. Es ist vermutlich einfach, dass er schmeichelt aus Höflichkeit und weil er es auch wirklich so meint. Dieser Mann glaubt, so ein Rabbi ist gut. Der hält die Gebote Gottes, der lehrt die Gebote Gottes, der hält sie und er denkt von sich selbst, dass er gut ist. Und Christus sagt niemand. Nur Gott allein ist gut, nur einer. Und wenn er diese Worte doch schon mal wirklich zu Herzen nehmen würde, niemand ist gut, so spricht der Herr Jesus. Das heißt auch, dieser junge Mann nicht. Das ist das große Problem. Wir kennen Gott nicht mehr, dass er gut ist. Wenn wir wirklich verstehen würden, wie gut Gott ist, dann würden wir verstehen, wie schlecht wir sind, wie böse wir sind. Es heißt im Psalm 107, Vers 1, danke dem Herrn, denn er ist gut. Er allein. Diese Aussage, Gott allein ist gut, nur einer ist gut, Gott, das reicht doch schon, um uns allesamt in den Staub zu werfen und uns ausrufen zu lassen, Herr, wir sind schlecht und du allein bist gut, sei uns, den Sündern, gnädig. Römer 3, Vers 12, denn alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Hier hätte das Gespräch eigentlich enden müssen. Der Oberste hätte sprechen müssen, Herr, du hast recht, Gott allein ist gut. Er allein. Und darum habe ich erkannt, dass ich es nicht bin. Und dass ich die Gabe des ewigen Lebens nicht erben kann, wegen all meiner Schuld. Und darum, Meister, bitte lehre mich, die Gnade zu finden, einzugehen in das ewige Königreich der Himmel. Lehre mich, dem Sünder, angenommen zu werden von dem einzig wahren, guten Gott. Doch was sagt er? Wie reagiert er? Versteht er das? Nein, dass Gott gut ist, bewirkt in ihm nicht die Erkenntnis, dass er schlecht ist. Fällt dir das auf? Und wie oft beobachtet man das, dass Menschen anfangen, sich mit Religion zu beschäftigen, mit der Frage nach dem Leben, nach dem Tod und mit Gott, und sie hören vielleicht Predigten, aber sie dringen nicht zu dem Punkt durch, dass sie verstehen, dass sie böse sind, dass Gott allein gut ist und dass sie darum Gnade und Vergebung und Erlösung brauchen. Und darum zu Christus kommen als den einzigen Retter. Das folgende Zitat wird Dr. Martin Luther zugeschrieben. Ich habe es schon mal vorgelesen. Aber ich möchte, dass ihr es noch einmal hört, wie er beschreibt, wie sein Glaube aussieht. Er sagt, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dieses täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich müsste verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich vielmehr an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Wenn ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Und dann spricht Christus zum Vater, dieses Anhängsel muss auch hindurch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was willst? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Also lass ihn hineingehen in das ewige Leben. Dies soll mein Glaube sein. Zitat Ende. So hätte dieser junge Mann sich hängen können an den Hals und an die Füße Christi und hätte flehen können, nichts habe ich gehalten von all dem. Lass mich hineindringen in das Reich der Himmel. Um der Gnade Gottes willen, weil er gut ist und sich über böse Sünder erbarmt. Aber schau, er sucht keine Gnade. Keine. Und weil er keine Gnade sucht, wird ihm das Gesetz gegeben. Denn suchst du nicht die Gnade, suchst du nicht das herrliche Evangelium, die Güte, das Erbarmen Gottes, so bleibt ja nichts als das strafende Gesetz für dich übrig. Vers 20. Die Gebote weißt du. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsches Zeugnis geben, ehre deinen Vater und die Mutter. Nun, Christus nennt hier die Gebote, von denen wir sozusagen ja, sagen würden, sie gehören zur zweiten Tafel der 10 Gebote, wo die Gebote zusammengefasst sind, die lauten, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber warum jetzt das Gesetz plötzlich? Nun, weil das im Grunde eine Offenbarung bringt, wie es in seinem Herzen aussieht. Um herauszufinden, wie es wirklich um die Seele eines Menschen steht, frage ihn einfach, ob er die Gebote kennt und ob er die Gebote Gottes hält. Es wird zeigen, ob dieser Mensch wirklich verstanden hat, dass Gott gut ist und er selber nicht. Dass Gottes Gebote gut sind und er selber nicht und darum Gnade braucht. Dieser Mann hört jetzt diese Gebote Gottes und wie reagiert er darauf? Kein Problem. Ich habe sie alle gehalten. Vers 21. Er aber sprach, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Dies alles und sogar von seiner Jugend an, das heißt sogar in der Zeit, wo man am wenigsten Weisheit und am wenigsten Selbstbeherrschung besitzt. Sogar in dieser Zeit, von meiner Jugendzeit an, habe ich alles gehalten. Vermutlich hat dieser junge Mann die Bergpredigt nicht gehört. Denn Christus lehrte dort, dass es nicht einfach um den äußeren Akt geht, sondern darum schon, was dein Herz sich wünscht. Das heißt, wenn du schon in deinem Herzen eine Frau begehrst, die nicht deine ist, so sagt Christus, hast du in deinem Herzen Ehebruch begangen. Oder du sagst, du hast niemanden getötet. Christus sagt, wenn du in deinem Herzen jemanden schon so zürnst, also dass du ihm am liebsten einen Kopf kürzer machen wollen würdest, und wenn du so zürnst, dass du sogar ein böses Wort sprichst gegen diesen Menschen, dann bist du der Hölle schuldig, lehrt er. Und wir können jetzt weitermachen auch mit dem Thema Stehlen und Falschzeugnis ablegen und Vater und Mutter ehren. Denkst du, bei diesen Geboten geht es bloß darum, äußerlich möglichst anständig und brav zu sein und es ist völlig egal, was in deinem Herzen los ist? Weißt du, wenn du einen Pilz siehst, sagen wir mal auf der Wiese oder im Wald, dann denken viele Leute, das ist der Pilz. Aber nein, das ist nur der Fruchtkörper des Pilzes. Also siehst du einen Apfel, dann weißt du, dass dazu ein Baum gehört, der vorher da war. Der Apfel ist ja nur die Frucht. So ein Pilz wächst eigentlich unter der Erde. Es ist ein unterirdisches Geflecht aus Fäden über mehrere Quadratmeter hinweg. Dieser Pilz, den kann man lange Zeit überhaupt nicht sehen, bis dann mal dieser Fruchtkörper erscheint an der Oberfläche. Und so ist es mit all der Sünde. Die Sünde ist wie ein gewaltiges Sündengeflecht, das den ganzen Menschen durchzieht. Und dann erst wird es in der Tat sichtbar, diese böse Frucht. Dann erst, wenn wir vielleicht die Gelegenheit dazu haben, dieses Böse in uns sichtbar auszuleben. Es gibt so viele Menschen, die glauben, weil sie äußerlich ein sittsames, anständiges, religiöses Leben führen würden, sagen sie, ich bin ja kein Mörder, ich bin ja kein Dieb, ich bin doch kein schlechter Mensch, ich bin kein Ehebrecher. Und sie ahnen nicht einmal, wie sie durch und durch in jeder Faser ihres Seins böse sind und sündhaft. Hätte der Mann erkannt, was in Wahrheit in ihm los ist, dann hätte er nicht gesagt, ich habe alles gehalten von meiner Jugend an. Er hätte mit David gesprochen in Psalm 25, Vers 7. An den Sünden meiner Jugend und meine Vergehen denke nicht. Nach deiner Gnade denke du an mich. Um deiner Güte willen, Herr. Herr, du bist gut, ich nicht. Denke nicht an die Sünden meiner Jugend. Vergib mir alles. Anstatt zu sagen, das alles habe ich gehalten, hätte er sagen müssen mit Paulus, Römer 7, Vers 14, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich und unter die Sünde verkauft. Und Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Nein, er sagt, dies habe ich alles befolgt von meiner Jugend an. Wie schwer ist es darum, für einen selbstgerechten Mensch gerettet zu werden? Wie schwer, ja wie unmöglich ist es für einen Menschen, der glaubt, er sei gut, gerettet zu werden, von dem, der gekommen ist, um Sünder zu suchen und zu retten. Deshalb hat Spurgeon einmal gesagt, es ist einfacher, uns von unseren Sünden zu retten, als uns von unserer Gerechtigkeit zu retten. Gemeint ist unsere Selbstgerechtigkeit, die wir haben. Wenn wir uns einbilden, gute Menschen zu sein, so werden wir uns nicht demütigen. Christus deckt nun diesen großen Mangel auf, den er in Wirklichkeit hat. Und zunächst hatte er sozusagen die Gebote der zweiten Tafel aufgeführt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber was ist eigentlich mit der ersten Tafel? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Oh, er deckt auf, dass dieser junge Mann in Wirklichkeit nichts anderes ist als ein Götzendiener. Vers 22. Als aber Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile den Erlös an die Armen. Und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben und komm, folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Die anderen Evangelien berichten uns, er ging hinweg, betrübt. Nun, Christus will ihm aufzeigen, warum er nicht in das Reich Gottes eingehen wird, denn eines fehlt ihm. Wenn Jesus sagt, eines fehlt dir noch, dann nicht, dass du alles erarbeitet hast und eine Kleinigkeit würde da nur noch fehlen. Vielmehr, das ist das Entscheidende. Ohne das wirst du nicht eingehen können in das Reich Gottes. Was ist es? Was ist das, was er sagt? Gib alles auf und folge mir nach. Nun, Spurgeon drückt es so aus. Er sagt, Zitat, woran fehlte es diesem jungen Mann? Es war die vollständige Hingabe seines Herzens an Gott in Christus. Das hatte er nicht getan. Unser Erlöser gab ihm deshalb ein Gebot, das ihn auf die Probe stellte. Er befahl ihm, alles zu verkaufen, was er besaß, und es an die Armen zu verteilen. Das ist ein Befehl, das ist kein Befehl, den er allen Menschen gibt, sondern er gab diesen besonderen Befehl diesem speziellen jungen Mann entsprechend seiner besonderen Umstände, weil er sah, dass er nicht der Mann war, der es ertragen konnte, arm zu sein. Er sah auch, dass er seinen Reichtum zu seinen Götzen gemacht hatte. Zitat Ende. Christus will alles von seinen Jüngern. Er will sie mit Leib und Seele ganz besitzen. Alles, was du bist und hast, dein ganzes Leben, es geht um ganz Hingabe. Und dieser junge Mann konnte es nicht. Er konnte Christus nicht ganz nachfolgen. Er hatte großen Reichtum und dieser große Reichtum hatte großen Einfluss auf sein Herz. Dieser große Reichtum hatte größere Anziehungskraft auf ihn als Christus und das ewige Leben. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Dieser Mann dient dem Mammon, dem Geld. Und du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder wirst du den einen anhängen, dem anderen verlassen, den einen ehren oder den anderen verachten. Du kannst nicht beiden gleichzeitig dienen. Christus spricht hier davon, dass er sich einen Schatz in den Himmeln sammeln kann, wenn er sein Vermögen den Armen gibt. Aber diese Worte ermutigen ihn nicht, es zu tun, sondern er möchte seinen Schatz auf Erden behalten. Das ist, woran sein Herz hängt. Sein Besitz ist ihm lieber, als das ewige Leben zu besitzen. Sein irdischer Besitz ist ihm wichtiger, als das ewige Leben zu besitzen. Das heißt, Christus traf ihn genau dort, wo sein Götze ist. Er hängt mit seinem Herzen an seinem Reichtum. All das ist sein Ein und Alles. Muss man denn alles verkaufen und es den Armen geben, um Christus nachzufolgen und gerettet zu werden? Nein, wir sehen das ja in der Heiligen Schrift selbst an vielen Beispielen. Denk mal an diejenigen, die auch wohlhabend waren. Wir können schon bei Abraham und Isaak und Jakob und Josef oder Boas oder Hiob oder David oder Josia oder wen auch immer wir nennen möchten. Die waren ja alle wohlhabend und wurden gerettet in das ewige Königreich der Himmel. Aber auch im Neuen Testament. Denk einmal an Josef von Arimathea oder Philemon. Oder denk an die wohlhabenden Geschwister, die ihre Häuser ja geöffnet haben, damit die Gemeinde sich versammeln kann bei ihnen. Oder schauen wir einfach nur ins nächste Kapitel. Da hören wir von Zachäus, diesem reichen Mann. Von ihm erfahren wir in Kapitel 19, dass er die Hälfte seiner Güter an die Armen verteilte. Die Hälfte. Und trotzdem war er ganz gerettet. Aber warum verlangt Christus von ihm, dass er alles verkauft? Nun, weil dieser Mann sich bekehren musste von ganzem Herzen. Er hatte das Geld lieber als Gott und das Königreich Gottes. Seine Besitztümer, seine Stellung, sein Ansehen, sein gutes Leben hier auf Erden war ihm wichtiger als der gute Retter. Was ihm fehlte, war völlige Hingabe an Christus, seinen Götzen umzustoßen und von ganzem Herzen Christus als Herrn zu folgen, dafür alles fahren zu lassen. Und folgst du Christus nicht nach, dann kannst du nicht gerettet werden. Das ist, was ihm fehlte. Wisst ihr, viele Menschen werden von der Liebe zum Geld beherrscht und folgen darum Christus nicht nach, weil es ihm bloß um ihren Wohlstand, um ihre Sicherheit, um ihre Stellung, sagen wir, um ihr Ansehen, um ihr Image geht. Und sie wollen das nicht verlieren. Sie müssten, so wissen sie, wenn sie Christus nachfolgen würden, dann dann gehört sich es nicht für einen Christen, solch ein Leben in Luxus zu führen, sondern du willst dein Geld investieren in das Reich Gottes. Dieser junge Mann, er kann es nicht. Vers 23, als er aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Dieser Mann war sehr traurig, weil er sehr reich war und sehr an diesem Reichtum hing. Nun, was ist mit dir und mir? Wo hältst du an einem Götzen fest? Etwas, woran du festhältst, vielleicht eine heimliche Sünde, etwas, wo du ganz still und heimlich dran festklammerst, was du nicht aufgeben willst. Vielleicht ist es auch eine Sache oder eine Person, die du insgeheim lieber hast als Christus. So viele Menschen sind bereit, im Grunde alles zu tun, bis auf ihre Lieblingssünde aufzugeben. Diese eine. Bei dem einen ist es vielleicht finanzieller Wohlstand, bei dem anderen ist es diese eine schlechte Beziehung. Dieser eine Partner, diese eine Freundschaft, dieses eine Umfeld, dieses eine Vergnügen, diese eine Sucht, etwas, was man nicht aufgeben will. J.C. Ryle hat recht, wenn er schreibt, ein vernachlässigtes Leck reicht aus, um ein mächtiges Schiff zu versenken. Eine lästige Sünde, an der man hartnäckig festhält, reicht aus, um einer Seele den Zugang zum Himmel zu verwehren. Die Liebe zum Geld, die heimlich im Herzen genährt wird, reicht aus, um einen Menschen, der ansonsten moralisch einwandfrei ist, scheinbar, in den Abgrund der Hölle zu stürzen. Zitat Ende. Ja, lasst uns dies erkennen. Gott allein ist gut und wir sind es nicht. Und darum brauchen wir unbedingt Christus und müssen alles fahren lassen, um ihn zu gewinnen. Was hindert dich daran? Nun lasst uns schauen, wie Christus nun darauf reagiert, dass dieser Mann sehr betrübt wird. Und das führt uns zu unserer zweiten Wahrheit. Wir haben erstens gehört, Gott ist gut, er allein, wir sind es nicht. Und zweitens hören wir nun, Gott allein rettet. Und für uns ist es vollkommen unmöglich. Vers 24. Als aber Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, sprach er, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Es gibt einige, die behaupten, dass es in Jerusalem ein Tor gab, das Nadelöhr genannt wurde, und dass das viel zu klein war für die Kamele und deswegen mussten die Händler, die das Tor benutzen wollten, immer ihre Tiere erst abladen und die mussten sich dann hinknien, um durch dieses Tor zu kommen. Dafür gibt es keinerlei Belege. Der Punkt ist einfach der. So, nimm das größte Tier, das wir in unserer Gegend haben, ein Kamel, und lass uns versuchen, es in die kleinste Öffnung, die wir kennen, ein Nadelöhr, zu schieben. Wo gerade mal ein Faden hindurchpasst. Allen ist klar? Auch den kleinsten Kindern in unserer Mitte, das ist vollkommen unmöglich. Das funktioniert nicht. Das ist absolut, absolut unmöglich. Es funktioniert eher, einen Reichen, einen, der Güter hat, in das Reich der Himmel zu bringen. Das funktioniert eher, ein Kamel durch das Nadelöhr zu bringen, als dass ein Reicher in die ewige Pforte hineingeht, ins ewige Leben. Warum? Weil Gott den Hochmütigen widersteht. Wie schwer haben es reiche Menschen, ihre Not zu erkennen, dass sie arm sind, dass sie Schätze brauchen im Himmel, dass sie Christus als Erlöser brauchen und dass es besser wäre, alles zu verlieren und alles aufzugeben, um ihn zu gewinnen. Reichtum verleitet zu Stolz, zu Selbstsucht, zu Selbstgefälligkeit, zu Hochmut und zu Blindheit, für die eigene Bedürftigkeit vor Gott, wie schwer haben solche es, ihre Not zu erkennen und sich von Herzen zu demütigen. Und wenn ich das sage, dann lasst mich auch deutlich machen, dass wir alle reich sind. Ich kann mir sogar vorstellen tatsächlich, dass wir reicher sind als dieser reiche Jüngling, mit dem wir es hier zu tun haben. Bist du dir bewusst, dass wir Dinge haben, wo Könige nur von geträumt haben? Denk einmal an all diese Speisen in Hülle und Fülle. Du kannst alles von der ganzen Welt sofort haben. Und denk an all die Gewürze, die du benutzt. Denk einfach mal an dein Badezimmer mit deinem WC. Oder fließend Wasser, kalt und heiß zu jeder Zeit. Licht auf Knopfdruck. Berge an Kleidung. Pflege- und Hygieneartikel, die medizinische Versorgung allein, die wir haben, die Elektroartikel, die uns alles Mögliche ermöglichen, die Bildung und die Unterhaltungsmedien von der ganzen Welt, deine Transportmittel, deine Reisemöglichkeiten, dein Auto. Sollten wir noch weitere Dinge aufzählen, was wir haben? Davon konnten die Könige, die größten Könige, nur träumen. Wir haben gar keine Ahnung, wie reich wir in Wirklichkeit sind. Und im Grunde ist es für uns unmöglich, dass wir die Wahrheit erkennen, dass wir nichts sind, arm, blind und bloß. Und dass wir nichts mehr brauchen als Christus, der uns erlöst, weil wir doch alles haben. Und so ist es ja möglich, ja ein Kamel durch ein Nadelöhr zu schieben, als dass wir hineingehen in das Reich der Himmel. Nun, auch wenn ich das jetzt sage, dann mag einen das schockieren und das ist genau das, was passiert ist. Wir lesen hier Vers 26, es sprachen aber, die es hörten, wer kann dann noch gerettet werden? Wer kann dann gerettet werden? Die Leute waren entsetzt und die Leute gingen generell damals davon aus, dass wohlhabend zu sein bedeutet, Gottes Segen liegt auf dir. Und deswegen, wenn wir Markus Kapitel 10 lesen, da hören wir sogar, die Jünger waren richtig entsetzt. Da heißt es, sie gerieten ganz außer sich. Sie waren richtig erschrocken. Was? Männer wie Abraham waren doch gesegnet von Gott. Dadurch sehen wir doch, der Herr ist mit uns. Und wenn es für einen solchen unmöglich ist, in das Reich Gottes einzugehen, wer kann dann überhaupt noch gerettet werden? Vers 27, er aber sprach, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Ja. Ja, ihr habt mich richtig verstanden, sagt Christus. Er relativiert gar nichts davon. Er sagt, ja, bei Menschen ist es unmöglich. Keine Chance. Wie es unmöglich ist, ein Kamel durch ein Nadelöhr zu schieben, es funktioniert nicht, es geht nicht. In Bezug auf die Reichen. Aber achte mal darauf, dass diese Frage gar nicht bloß in Bezug auf die Reichen gestellt ist, sondern die Frage gestellt wird, wer kann dann gerettet werden? Diese Frage ist allgemein. Sag uns, wie kann ein Mensch überhaupt gerettet werden? Die Antwort ist in Bezug auf jeden Menschen. Es ist unmöglich. Und wenn sich diese Wahrheit doch neu einbrennen würde in unser aller Herzen, und wenn diese Wahrheit doch endlich wieder gepredigt werden würde von den Kanzeln, du willst eingehen in das Reich Gottes? Du meinst, du möchtest in den Himmel? Es ist vollkommen unmöglich. Keine Chance für dich. Es geht nicht, wie du niemals, niemals ein Kamel durch ein Nadelöhr hindurchkriegen würdest. Genauso wenig, noch unwahrscheinlicher ist es, dass du hineingehst in das Reich der Himmel. Verstehst du? Bei den Menschen ist es vollkommen unmöglich. Die Rettung ist vollkommen unmöglich für einen Menschen, ob du nun reich bist oder arm. Es ist vollkommen unmöglich für dich. Es gibt keine Hoffnung. Kein Werk, kein Wohlstand, keine Bewerkstelligung, die du irgendwie hervorbringen willst, kann dir den Einlass gewähren in das Himmelreich. Darum sagt Paulus in Römer 9, Vers 16, so liegt es nun nicht an den Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. An wen liegt es, dass ein Mensch gerettet wird? Einzig und allein an dem sich erbarmenden Gott, an den einzigen, der gut ist. Denn keiner von uns ist gut und keiner hat darum verdient, bei dem ewigen, guten und herrlichen Gott in seinem Himmelreich zu sein. Wenn er einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, in denen nur Gerechtigkeit wohnt, wer von uns darf dort erscheinen? Was bei Menschen unmöglich ist, sagt Christus aber weiter, ist bei Gott möglich. Wenn er hier einfach Schluss gemacht hätte, bei Menschen unmöglich, so wären wir alle allesamt verdammt. Aber er spricht weiter. Das ist bei Gott möglich. Und hier, ihr Lieben, scheint das Evangelium, diese frohe Botschaft der souveränen, unverdienten Gnade Gottes, Gott allein ist gut und wir sind böse. Aber Gott ist gut, dass er böse Menschen rettet aus seiner Gnade. Die Rettung ist ein Wunder des guten Gottes, der allein gut ist, Menschen zu retten, die schlecht sind und darum, für die es unmöglich ist, sich selbst zu erlösen. Welch eine Gnade. Und welch eine Gnade, wenn Menschen dieses Unmögliche sehen, dass Gott das Unmögliche möglich macht, sogar von solchen, die reich sind. Dieses Wunder der Gnade, wenn reiche Menschen zum Glauben kommen, wie wir es auch hören von Mose zum Beispiel, der ein großer und mächtiger Mann hätte werden können. Da heißt es in Hebräer 11, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Und er zog es vor, hör mal, was er vorzog. Er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Das hat Gott bewirkt in seinem Herzen. Gott hat hier das Unmögliche möglich gemacht. Und sprechen wir ja nicht nur von reichen Männern, auch reiche Frauen, wenn wir an die Frau aus Schunem denken, die Elisa beherbergte in 2. Könige 4. Oder denk an die wohlhabenden Frauen aus Lukas 8, die Jesus versorgten mit ihrem Geld. Oder denk an all die edlen, adligen, reichen Frauen, die sich bekehrten durch die Predigt von Paulus in Apostelgeschichte 17. Gott kann dieses Wunder wirken und erreichen, dass sie glauben, dass sie sich bekehren, dass sie erkennen, dass all ihr Reichtum nichts ist, doch Christus zu gewinnen. So sagt J.C. Ryle, der Heilige Geist kann selbst die reichsten Menschen dazu bringen, einen Schatz im Himmel zu suchen. Er kann sogar Könige dazu bringen, ihre Kronen zu den Füßen Jesu zu werfen und um des Reiches Gottes Willen alles für Verlust zu erachten. Überwindende Gnade nennen wir das, dass der gute Gott böse Menschen so überwindet mit seiner Gnade, dass er das Unmögliche ermöglicht. Jemand erzählte mir mal, ein Engländer, erzählte mir mal von einer Frau aus England, die damals gelebt hat, die sehr, sehr dankbar war für den Buchstaben N. Denn es heißt in 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 26, zu den Korinthern, es sind nicht viele Edle berufen. Also unter euch sind nicht viele Edle, also nicht Adlige, nicht Reiche, nicht Mächtige. Ja, und in der King James Bibel steht, not many noble are called. Und sie sagt, sie ist so dankbar für diesen Buchstaben M, denn der hätte auch stehen können, not any noble are called, aber da steht not many. Das heißt, dass dort steht nicht, es sind keine Edlen berufen, sondern da heißt es, nicht viele Edle sind berufen. Aber das gibt dir die Hoffnung, es gibt sie in der Gemeinde. Es gibt solche, die reich sind, aber die der Herr gerettet hat. Und diese Frau, die so dankbar war für den Buchstaben M, sie war eine Gräfin von Huntington, Selina war ihr Name. Sie wurde 1707 geboren in einem Haus mit über 40 Zimmern. Die Tochter eines Grafen. Sie heiratete einen Grafen. Sie genoss Reichtum und Luxus, aber all das ließ sie leer zurück. Und sie wurde bekehrt durch die Gnade des Herrn, fing dann an, auch all den Adligen davon zu erzählen. Und manche von ihnen wurden richtig wütend, weil sie sagte, wir Adligen sollen ein böses Herz haben, wie diese Menschen aus der Gosse. Ist das die Botschaft? Aber sie war dennoch weiter mutig und sie bezeugte es. Und ja, sie konnte keine Predigerin sein auf der Kanzel. Aber sie investierte ihr Geld in die Erweckungsprediger. Unter anderem John Wesley und George Whitefield. George Whitefield wurde ihr persönlicher Prediger, der dann zu ihren adligen Freunden und Familien predigen konnte. Und sie investierte speziell auch Geld darin, dass die Gnadenlehren überall verbreitet werden. Denn sie hatte ja diese souveräne Gnade Gottes erlebt. Und das England im 18. Jahrhundert war voller Alkoholismus und Armut und Gewalttaten und sie kümmerte sich um die Armen. Sie besuchte Kranke, sie kümmerte sich um obdachlose Kinder, sie spendete, dass hunderte Kapellen und Predigerstationen durch das ganze Land hindurch finanziert wurden und Männer ausgebildet wurden. Und so ein Mann wie George Whitefield hatte viele Mittel dann, um das Evangelium zu verbreiten. Was für ein Wunder der Gnade, wenn reiche Menschen nicht betrübt werden und Christus verlassen, sondern betrübt werden, weil sie ihre Sünden erkennen und darum sich ganz an Christus hängen und alles für ihn geben wollen. Ihr Lieben, so auch wir, die wir reich sind. Wir müssen Schätze im Himmel sammeln. Wir müssen uns einsetzen für Bedürftige, für die Armen. Es heißt in 1. Timotheus 6, Vers 17, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Sie sollen Gutes tun, reich sein in guten Werken, freigebig sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Das wirkliche Leben. Nun, Gott vermag es, unsere steinernen Herzen noch so durch seine Gnade zu erweichen, dass wir dies tun. Ihr Lieben, das ist die Definition von Gnade. Es ist unmöglich bei uns, weil wir böse sind. Aber Gott macht es möglich, allein weil er gut ist. Nun, denk noch einmal nach über dich. Vielleicht sitzt du heute hier und du bist ein anständiger Mensch. Kein Mörder, kein Dieb, kein Ehebrecher. Religiös beschäftigst du dich ernsthaft mit den Fragen, deine Seele, das ewige Leben. Und du kommst auch und hörst von Jesus. Da sag mir, hast du von ganzem Herzen erkannt, dass nur Gott gut ist? Und darum, du Böse, und demütigst du dich von ganzem Herzen und erkennst, dass dir nur eines fehlt, dass du dich ganz an Christi Hals, an seine Füße werfen musst. Und dass du nichts mehr brauchst als allein ihn. Und dass du alles fahren lassen kannst, wenn du doch nur ihn gewinnst. Hast du es erkannt, dass es unmöglich ist, dich selbst zu retten? Dass es alles Gnade um Gnade ist? Nun, wie ist es möglich, dass Gott böse Menschen wie wir, der gute Gott, solch böse Menschen wie wir es sind, rettet? Einige Verse später, nach unserem Predigttext, berichtet Christus davon, dass er auf dem Weg ist nach Jerusalem, um sein Leben hinzugeben. Der Gute für die Bösen. Auf dass wir diese Güte Gottes in alle Ewigkeit erleben und erlöst werden. Er hat alles vollbracht. Die Frage ist nicht, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Vielmehr ist es, Herr, du hast alles getan, damit ich ewiges Leben erbe. Du hast für alles bezahlt und so will ich dir gehören, mit allem, was ich bin und habe, dir anhängen. Denn du und du allein bist es wert, mein guter, heiliger Erlöser. Gepriesen sei dein Name in alle Ewigkeit. Amen.